Dein Sound. Deine Stadt.
Mathe 1.
Die neue Radiosendung bei Radio Hanau.
Mit interessanten Persönlichkeiten aus dem Rhein-Main-Gebiet und darüber hinaus.
Mit mir, Jens Gottwald.
Und mir, Kevin Krichton.
Einschalten.
Jeden Samstag ab 13 Uhr.
Radio Hanau. Dein Sound. Deine Stadt.
Herzlich willkommen zur heutigen Sendung Mathe 1 bei Radio Hanau. Bei uns zu Gast ist heute Joshua Abuaku, einer der weltbesten 400 Meter Hürdenläufer. Letztes Jahr im Finale bei den Weltmeisterschaften in Budapest gestanden. Ja, er grinst zufrieden. Ja, war ein toller Erfolg. Und von daher, Joshua, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Gut, dass du den Weg gefunden hast von Frankfurt.
Auf jeden Fall ist ja überschaubar von der Strecke. Also ich bin jetzt gerade vom Training direkt gekommen. Es war eine halbe Stunde. Also
es sieht voll entspannt aus. Kann nicht anstrengend gewesen sein.
Ja, heute war es schon relativ intensiv für die
Strecke. Ja. Hast du gut weggeschickt.
War jetzt nicht so die Menge an Training heute, aber es war intensiv. Also
okay.
Ja. Leicht merke ich es schon.
Ja, die Frage jetzt, du wohnst seit ein paar Jahren in Frankfurt. Kommst ja aus dem Ruhrgebiet. Hat dich das Training dann nach Frankfurt verschlagen? Wie ist das gekommen?
Ja, also das war bei mir auf jeden Fall der ausschlaggebende Punkt. Also ich bin in Oberhausen geboren, groß geworden und habe dann da 21 Jahre meines Lebens auch gelebt. Und dann hat sich dann so in dem Jahr 2017 bei mir so rauskristallisiert, okay, wenn ich das mit dem Sport noch weitermachen will, da muss ich einfach was an meinem näheren Umfeld auf jeden Fall nochmal verändern, nochmal ein bisschen professionalisieren. Und das habe ich dann in dem Jahr gemacht. Dann bin ich in dem Jahr hier nach Frankfurt gekommen, habe mich der Trainingsgruppe von Volker Beck, das ist mein Coach, seitdem angeschlossen. Und ja, jetzt seit mittlerweile gut 6 Jahren wohne ich jetzt hier in Frankfurt. Ist mein neues Zuhause, mein sportliches Zuhause, und ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Meine Familie, also meine jetzige Familie, meine Frau, meine Tochter, die wohnen ja auch jetzt hier mit in Frankfurt. Und von daher ist es schon klar, Oberhausen ist immer so meine Heimat natürlich, da komme ich her, bin ich groß geworden. Aber ich sag mal, jetzt für aktuell ist natürlich einfach Frankfurt da meine Heimat. Ne?
Ja. Thema jetzt Frankfurt wegen des Sports generell. Wie bist du zum Sport gekommen und dann, ich sag mal, die Leidenschaft für die 400 Meter Hürden? Wie ist die entstanden?
Bei mir ist es wirklich so, ausschlaggebender Punkt war, glaube ich, also generell einfach in der Kindheit war ich schon immer sehr, sehr sportbegeistert. Das war jetzt auch nicht nur Leichtathletik, sondern ich habe mir mega gerne auch Wintersport angeschaut, Schwimmen, also ich sag mal so diese ganzen großen Sportarten, die, sag ich mal, dann so in meiner Kindheitszeit dann auch viel im Fernsehen, sag ich mal, übertragen wurden. Aber ich hatte immer schon so ein bisschen so ein Faible für Leichtathletik, weil das war immer so, gerade halt Olympische Spiele, das war halt so, Leichtathletik war eben die Sportart, wo halt, glaube ich, so der Großteil der Menschen halt eben, ja, sag ich mal, so am meisten drauf geschaut hat. Und von daher hatte ich einfach immer schon so ein, ich sag mal, gewisses Interesse einfach an der Sportart Leichtathletik. Und dann, was bei mir auf jeden Fall mit so einem Punkt gewesen ist, war auf jeden Fall in der Schule, also einerseits Bundesjugendspiele. Da waren natürlich dann auch die Leichtathletik-Wettkämpfe dann halt immer mit Schlagbeiwurf, Sprinten und Weitsprung. Da war ich halt immer, ich sag mal, ganz gut drin, obwohl ich jetzt eigentlich bis da zu dem Zeitpunkt in der Grundschule noch nie irgendwie in einem Sportverein gewesen bin. Und das hat mich dann so ein bisschen dazu noch gebracht. Wir hatten dann in Oberhausen gibt es noch einen Schulweltlauf. Das ist so ein, ja, ich sag mal, wie so ein Volkslauf für Schüler. Das geht dann irgendwie von 1. bis 6. Klasse oder so ungefähr. Und dann gab es dann jahrgangsweise immer halt die Läufe. Und wie gesagt, ich habe jetzt bis dahin eigentlich noch nie Leichtathletik gemacht. Es gab dann pro Jahrgang, sage ich mal, immer 200, 300 Schüler dann irgendwie, die da teilgenommen haben. Und dann bin ich halt im ersten Jahr von allen Oberhausener Schülern irgendwie 20. gewesen oder so. Und das war halt dafür, dass ich jetzt noch kein so große Sportaffinität irgendwie dann im Verein jetzt, sage ich mal, hatte, war das schon irgendwie ein großer Erfolg dann für mich. Und das hat sich dann irgendwie so im zweiten, dritten Schuljahr dann so ein bisschen gesteigert, bis ich dann, glaube ich, war manchmal in der dritten Klasse 8. Und dann einer so der besten 10, ich sag mal, Schulwaldläufer in Oberhausen gewesen zu sein, das war dann schon ein kleiner Erfolg. Und darüber wurde ich dann angesprochen von der Trainerin, die hat mich da angesprochen. Hat mich dann so ein bisschen in diese Leichtathletik-Welt dann, sag ich mal, reingezogen. Seitdem bin ich halt, wie gesagt, ich habe mit neun Jahren damals im Verein dann angemeldet, und seitdem ist halt Leichtathletik wirklich meine Nummer 1. Also ich habe viele andere Sportarten dann noch mit der Zeit mal ausprobiert, auch mal Handball gespielt, Fußball mal gezockt, Basketball, viele Sachen mal probiert, aber Leichtathletik war immer so meine Nummer 1. Und deswegen Leichtathletik, seitdem ich 9 bin. Und am Anfang startet man ja, man hat viele Disziplinen immer gemacht und ich habe halt überwiegend dann auch Mehrkampf gemacht. Und mit der Zeit habe ich mich dann natürlich so ein bisschen so orientiert, man macht dann natürlich auch die Disziplinen, sag ich mal, am liebsten, wo man dann auch irgendwie ein bisschen am erfolgreichsten drin ist.
Klar.
Und am Anfang war ich ganz gut im Mehrkampf, aber dann kommen dann irgendwann im Zehnkampf kommen dann so Sachen wie Stabhochsprung, Diskuswurf und Kugelstoßen mit dazu. Da war ich jetzt nicht ganz so bewandert drin. Was ich aber immer schon ganz gut konnte, war eigentlich so Sprinten und Hürdenlaufen. Und so hat sich dann so, sag ich mal, ich glaube so im in meinem Alter, so 15, 16, so ein bisschen rauskristallisiert, dass so das Hürdenlaufen einerseits, ja, aber auch halt gerade halt diese langen Hürden, also dieses, damals in der Jugend war es dann noch 300 Meter Hürden, dass das, sag ich mal, so ein bisschen meine Hauptdisziplin werden könnten. Und dann bin ich, glaube ich, 2013 damals bei Jugendmeisterschaften dann im Finale gewesen das erste Mal, bin dann darüber dann in den Kader gekommen und jetzt seit Ende 2013 ist das jetzt wirklich so meine Hauptdisziplin. Und seitdem bin ich jetzt mit dabei und ich meine, das sind jetzt auch schon 10 Jahre mittlerweile. Ist jetzt auch schon ein kleines Stückchen, aber seitdem ist das wirklich so meine Disziplin und so bin ich so ein bisschen daran gekommen, sage ich mal. Ne?
Ja, ein schöner Weg und man sieht auch wieder aktiv eine Trainerin für verantwortlich, ne, jemanden anzusprechen. Hast du heute noch Kontakt zu ihr?
Ganz, ganz gelegentlich nochmal. Ja. Gesehen habe ich sie jetzt schon ein paar Jährchen nicht mehr, aber wir sind über Instagram noch so ein bisschen connected und es ist natürlich immer cool, so ich glaube auch gerade jetzt für sie als Trainerin.
Ja, absolut, würde ich sagen, oder?
Zu sehen.
Ja, also, na klar.
Damals war ich 9 Jahre und so ein kleiner Junge noch.
Ja.
Und dann bis wo man es jetzt, sag ich mal, jetzt heute geschafft hat, das läuft schon ganz cool immer, ja.
Ja, stark. Was ist aus deiner Sicht so bei den 400 Meter Hürden, wie du gerade sagst, so die lange Distanz, ne? Klar, es gibt noch die 110 Hürden, die kurze, mehr der Fokus auf dem Sprint. Was ist so die für dich, der du sie ja jetzt schon oft gelaufen bist, so der härteste Teil dieser Strecke?
Ich muss sagen, so für mich persönlich, so die erste Rennhälfte, da komme ich eigentlich immer ganz gut klar und das auch so eine Sache, das hat sich dann irgendwie über die Zeit so ein bisschen so eingeschweißt, das läuft einfach. Ich sag mal, da, wo es dann wirklich drauf ankommt und ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen so der Part, dann, wo sich so, ja, ich sag mal, ein guter Hürdenläufer dann von der Weltklasse dann irgendwann dann, sag ich mal, so ein bisschen entfernt ist, dann halt so die zweite Kurve, also so ab 200 Meter, ungefähr ab der Hälfte, weil du halt eben ab da, ich meine, bis dahin kann jeder kommen, sag ich mal, aber ab da beginnt das Rennen dann so richtig, weil dann ist es dann einfach, man ist schon ein bisschen ermüdet, man hat noch 5 Hürden vor sich und dann kommt dann noch die Sache natürlich mit dem Rhythmus mit dazu, passt der Abstand zu den Hürden und ja klar, dann die letzten 100 Meter ist dann natürlich dann nochmal anstrengend, weil du halt schon 300 Meter dann irgendwie in den Beinen hast und du willst dann einfach ans Ziel kommen und es ist halt eben anders wie im flachen Sprint, dass du halt, ich meine, da kannst du einfach Gas geben und geradeaus laufen. Aber durch die Hürden hast du halt eben noch diese Challenge, sag ich mal. Du hast halt noch Hindernisse im Weg. Und dann kannst du halt nicht einfach, ich sag mal, blind darauf loslaufen und ich sag mal, ohne Kopf laufen, sondern du musst einfach so, du musst deinen Rhythmus einhalten. Du musst den Abstand zu den Hürden gut antizipieren. Und das ist einfach so eine Mischung, was diese Disziplin für mich einfach sehr, sehr interessant macht.
Läuft das dann automatisch ab? Weil du sagst ja gerade, ne, du musst diesen richtigen Rhythmus haben. Oder zählst du die Schritte zwischen den Hürden aktiv mit?
Also es ist so ein Prozess gewesen. Ich glaube, ganz am Anfang habe ich auch sehr, sehr viel gezählt. Weil dann hat mir mein Trainer beispielsweise vorgegeben, das und das ist beispielsweise der Rhythmus. Oder so würden wir gerne laufen im Wettkampf. Aber jetzt über die Jahre, wie ich jetzt die Disziplin mache, jetzt zum Beispiel bei der WM, stelle ich mich einfach ans Start und ich weiß ungefähr, wo halt die Rhythmuswechsel kommen bei mir im Rennen. Das ist halt jetzt in diesem Jahr, oder im Jahr 2023 war es so nach der 6. Hürde, also ein bisschen mehr nach der Hälfte und dann nochmal nach der 8. Hürde, also nach 300 Metern im Rennen. Das sind so für mich so zwei Schlüsselpunkte im Rennen, wo ich weiß, okay, hier muss ich ein bisschen was verändern. Aber ansonsten ist es mittlerweile schon wirklich viel automatisch. Also du weißt ungefähr, was du machen musst. Du weißt, wie sich jetzt in unserem Fall sind jetzt beispielsweise am Anfang 13 Schritte zwischen den Hürden, wie sich das anfühlt im Vergleich dann zu mit Ermüdung 14 Schritte dann im zweiten Teil und dann hinten raus dann 15 Schritte. Also du hast dann schon ein gewisses Gefühl dafür. Und mittlerweile zähle ich da jetzt nicht mehr die Schritte, sondern ich weiß ungefähr, was ich machen muss. Ja.
Also Automatismus. Ist
logisch. Mathematik. 3 Schritte, 7 Schritte.
Bist dann quasi wie in einem Tunnel logischerweise drin.
Ja, genau.
Ja, und du hast jetzt gerade Finale gesagt, Budapest. Wie nimmt man dann die Zuschauer noch wahr? Ist das alles so ein Film, der dann abläuft? Oder wie erlebt man das?
Ja, also ich gucke mir gerne oftmals nochmal das Finale an. Ich meine, das war jetzt nicht mein allerstärkstes Rennen, aber es war einfach, sag ich mal, für mich einfach ein Highlight an sich, weil wenn man mich vor 10 Jahren gefragt hätte, ey, du bist bald in einem WM-Finale mal drin, hätte ich gesagt so, boah, ja klar, gerne will ich nehmen. Aber ich weiß auch, dass der Schritt bis dahin einfach noch ein sehr, sehr, oder ich sag mal, der Weg dahin noch ein sehr, sehr weiter ist. Dass es jetzt halt geklappt ist, natürlich umso cooler für mich. Und ich sag mal, ich habe mein Hobby so ein bisschen zum Beruf gemacht. Aber ja, dieser Moment, wenn du halt da ins Stadion kommst und du weißt, da sind, ich weiß nicht, 20.000, 30.000 Menschen und die gucken in dem Moment, wo du rauskommst, nur auf dich, ist schon immer noch so ein bisschen Gänsehaut. Das ist schon echt richtig cool.
Ja, man sieht es ja an, du strahlst. Wer es nicht sieht.
Ja, man wird gewissermaßen schon so ein bisschen süchtig danach, weil das sind natürlich so die Momente, wofür, ich glaube, gerade jetzt natürlich wir Einzelsportler auch so ein bisschen so für leben, dass du da einfach auf die Bühne, auf so eine große Bühne kommst und einfach, ja, ich sag mal, in dem Fall der Welt zeigen kannst, okay, das kann ich halt, ne? Und man nimmt jetzt die Zuschauer nicht so konkret wahr, aber du merkst einfach die ganze Atmosphäre im Stadion. Ja.
Also die Stimmung, ne?
Genau.
Dass da wirklich Remi-Demi in der Bude ist, sozusagen. Ja. Ja. Und diese zweiten 200 Meter, von denen du ja gesprochen hast, ne? Bis dahin kommt jeder und dann kommt es drauf an, was dann passiert. Ist das für dich dann auch der Reiz dieser Disziplin, das durchzustehen bis ins Ziel?
Ja, definitiv. Und ich glaube, das war jetzt in diesem Jahr auch ein sehr, sehr ausschlaggebender Punkt, dass ich auch mich gerade in diesem zweiten Teil auch sehr verbessert habe und ich somit auch jetzt einfach wirklich mittlerweile, würde ich sagen, habe auch den Anschluss an die Weltspitze auch habe. Ja, und ich habe jetzt auch gerade in meinen letzten Rennen einfach gemerkt, du bist einfach nochmal viel konkurrenzfähiger, wenn dir halt eben auch diese zweite Rennhälfte dann auch mehr und mehr liegt und du das halt häufiger gemacht hast und du weißt einfach dann, worauf es dann in der Situation drauf ankommt und ja, das hat sich jetzt einfach halt mit der Zeit so ergeben, aber es macht auch einfach ja mittlerweile viel mehr Spaß, weil du weißt, was du hinten machen musst, um halt eben so ein Rennen auch wirklich dann perfekt so zu, ja, auszuführen dann, ne?
Ja, ja. Wenn jetzt, wenn wir bei der Disziplin sind, hast du da auch, als du angefangen hast, irgendein Vorbild gehabt, sportlich, über die 400 Meter Hürden?
Also bei 400 Meter Hürden gar nicht mal so. Ich weiß noch, ich war 2009, war ich damals mit meiner Mutter in Berlin bei der Weltmeisterschaft und da habe ich auch die 400 Meter Hürden gesehen, aber das war jetzt damals zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht die Disziplin, wo ich gesagt hätte, okay, ey, in 14 Jahren will ich da mal in einem WM-Finale stehen, sondern ich war klar 100 Meter laufen, so wie wahrscheinlich halt jeder andere, ich sag mal, Junge in dem Alter. Habe damals den Weltrekord von Usain Bolt im Stadion live gesehen und das war so für mich meine Leichtathletik-Ikone immer und ist auch bis jetzt heute auf jeden Fall immer noch. Jetzt nur auf die 400 Meter Hürden bezogen, da habe ich jetzt gar nicht mal so ein konkretes Vorbild, würde ich sagen. Ne?
Ja, okay. Also,
es gibt natürlich einige Athleten, wo ich dann, ja, wo ich schon einfach die Leistung, die sie bis jetzt einfach erreicht haben, die respektiere ich und finde ich sehr, sehr beeindruckend. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ich habe jetzt ein konkretes Beispiel Vorbild.
Idol irgendwie.
Genau, genau.
Bist aber natürlich ins richtige Land gezogen. Ja? Also ich meine, mit Harald Schmid und Edgar Itt, das darf man ja ruhig, oder müssen wir ja mal erwähnen. Ja? Scheint ja hier die Luft ganz gut zu sein.
Das stimmt.
Bist du schon mal auf einem guten Weg und ich sag mal so, das war ja dann meine Kindheit, als ich zumindest Harald Schmid auch erlebt habe. Er hält ja immer noch den deutschen Rekord. Ne? Mhm. Wird ja mal dann an der Zeit, dass ein Hesse dann quasi den Rekord dann da auch knackt. Also dafür toi toi toi, ja.
Ich gebe mein Bestes.
Ja, bleiben wir bei dem Thema jetzt mal Training. Wie sieht denn dein Alltag so aus mit Training jetzt gerade im Hinblick auf die Highlights, die jetzt anstehen? Wie sieht der Trainingstag aus?
Ja. Also jetzt so ein Tag wie heute, jetzt mal beispielsweise, ich bin heute um, ich glaube, 7 aufgestanden. Also in der Regel geht jetzt aktuell immer mein Wecker um 7. Wenn es mir meine Tochter erlaubt, dann heute ist sie mal um 7.40 Uhr aufgestanden. Also ich hatte sogar schon 40 Minuten Zeit, sag ich mal, ein bisschen was alleine halt dann zu Hause im Haushalt zu machen. Bereite dann mein Frühstück vor. Meine Frau, die bleibt meistens dann noch ein bisschen länger dann liegen. Und meistens dann, wenn so Tochter dann wach wird, dann übernehme ich erstmal, dann frühstücken wir was zusammen. Und so, ja, verbringen wir dann einfach so die nächsten ein, zwei Stunden dann, bis ich dann so in Richtung 9 Uhr, 9.30 Uhr mich dann fertig mache. Wir trainieren eigentlich immer in der Regel immer um 9 Uhr morgens. Und ja, jetzt aktuell zum Beispiel befinden wir uns in einer Phase, wo wir noch ja, sehr viele, nicht mehr Basics wirklich machen, das haben wir, ich sag mal, dem Bereich haben wir jetzt schon abgearbeitet, aber wir jetzt noch sehr breit trainieren, also wir machen viel Schnelligkeit, wir machen viel Krafttraining, wir laufen jetzt noch gar nicht so viele Hürden, also das machen wir vielleicht aktuell einmal die Woche, ist natürlich immer über das ganze Jahr auch so ein fester Bestandteil, aber ich sag mal jetzt diese richtig speziellen Trainingseinheiten, wo wir jetzt dann unseren Rhythmus dann nochmal perfektionieren, wir dann wirklich in Topspeed über die Hürden laufen, das kommt dann erst im Laufe der Saison dann mit dazu. Deswegen machen wir jetzt einfach sehr, sehr viele Bereiche, um uns, sag ich mal, von der Base her relativ fit zu bekommen. Und dann, wir sind jetzt zum Beispiel heute in 2 Wochen fliegen wir ins Trainingslager, ins nächste, nach Südafrika. Und dort nutzen wir dann meistens die Zeit, um dann ein bisschen spezieller zu werden, spezifischer zu werden im Training und dann eben, ja, da... Man kann hier auch natürlich gut sprinten, keine Frage. Wir trainieren jetzt zum Beispiel in der Halle, da sind auch gute Bedingungen. Aber es ist dann schon nochmal was anderes, wenn du jetzt im besten Fall irgendwie 30 Grad hast, gutes Umfeld, Physiotherapie, gutes Essen und sowas alles. Das macht dann einfach, sag ich mal, das Training oder sichert das Training einfach nochmal besser ab. Und ja, deswegen, also jetzt für meinen Alltag zu Hause, in der Regel ist dann mein Trainingstag 13, 14 Uhr vorbei. Dann komme ich nach Hause und da bin ich auch, ich sag mal, sehr, sehr dankbar für, dass mein Job mir das aktuell erlaubt, dass ich halt, ich sag mal, 4 Stunden arbeiten bin und dann aber den Rest des Tages auch zu Hause sein kann. Weil wir trainieren in der Regel immer nur einmal am Tag auch. Diese Einheiten dann meistens ein bisschen länger. Wie gesagt, kann dann auch mal 4 Stunden dauern oder auch mal ein bisschen länger. Aber den Rest des Tages bin ich dann zu Hause, gehe dann manchmal zur Physiotherapie noch, genieße einfach die Zeit zu Hause mit meiner Family und ja, das war's. Und so geht es dann einfach so Tag für Tag.
Tag für Tag. Tag. Wie viele Tage die Woche trainiert ihr? 6?
Genau, 6.
Und einen Tag Ruhe? Genau.
Sonntags ist eigentlich immer in der Regel so unser freier Tag, so, da bin ich auch ganz froh drum. Aber vom Montag bis Samstag ziehen wir eigentlich immer sehr gut durch, ja. Mhm.
Und was ist so der erste Wettkampf, der dann ansteht? Was ist da geplant dieses Jahr?
Ich sag mal, der erste richtige Wettkampf, das wird dann erst so Mai sein, Mitte Mai. Es kommt dann so ein bisschen darauf an, es gibt verschiedene Wettkampfkategorien, in welchen Wettkampf da man auch reinkommt. Das muss man dann nochmal schauen. Da haben wir dann zum Beispiel auch ein Management, die sich dann beispielsweise um die verschiedenen Wettkämpfe dann halt kümmert. Jetzt im Trainingslager, aber in Südafrika, da werden wir jetzt auch schon mal einen Wettkampf machen. Das wird einfach so ein Testwettkampf sein. Das also ist jetzt noch ungefähr ein Monat dahin bis dahin. Und da werden wir jetzt zum Beispiel 300 Meter Hürden laufen. Das heißt, wir haben jetzt noch nicht diese volle Belastung, aber diese 300 Meter Hürdenzeit kann dann, ist schon einfach mal so ein Indiz dafür, okay, wie fit ist man, wie laufen halt eben die ersten 300 Meter im Rennen, wie läuft das halt technisch, und das ist halt, wie gesagt, einfach mal erstmal so ein erster Indikator dafür, wie das Training einfach bis dahin anschlägt, ne? Und wie gesagt, das ist so der erste Wettkampf, danach ist aber erstmal ein längerer Break und danach geht es erst ab ja, Mitte, Ende Mai dann richtig los.
Ist ja eine lange Phase und ich meine, das ist ja viel, viel Training, was du da absolvierst. Und da ist ja auch mal ganz normal, Tage sind unterschiedlich, ne, dass man auch mal vielleicht irgendwann so ein bisschen einen Hänger hat. Ja. Was ist dann so das, was dich motiviert persönlich? Womit baust du dich auf?
Ja, ist eigentlich, ich habe generell, glaube ich, nie einen Tag, wo ich jetzt sage, ey, ich habe heute gar keinen Bock auf Training. Ist natürlich halt, es gibt Tage oder es gibt Trainingseinheiten, da freue ich mich ein bisschen mehr drauf, ein bisschen weniger.
Klar, genau.
Aber es ist einfach, ja, in dem Falle wirklich ja auch gewissermaßen mein Hobby. Ich mache schon mal einmal am Tag auf jeden Fall Sport. Bin dann natürlich da auch dann meine Trainingsgruppe, die mit dabei ist. Das macht Spaß mit den Leuten. Von daher habe ich da eigentlich relativ Glück, dass ich jetzt nie dieses Gefühl habe, oh, ich habe jetzt heute wirklich gar keine Lust aufs Training. Und wenn da mal Trainingseinheiten mit dabei sind, die mir jetzt vielleicht nicht so super gefallen, dann sind das aber auch meistens halt die Trainingseinheiten, die auch für mich eben halt wichtig und essentiell dafür sind, dann auch nächsten Sommer dann oder jetzt den kommenden Sommer dann wirklich dann auch ja, bei 100% zu sein und so optimal zu performen, wie es halt eben geht. Ja, und für mich sind meine großen Ziele, die habe ich mir persönlich gesetzt sportlich. Das sind Europameisterschaften und dann natürlich Olympische Spiele jetzt dieses Jahr. Ich weiß, was es bedarf dafür, beispielsweise bei Olympischen Spielen ins Finale zu kommen. Und da kann ich mir einfach auch aktuell natürlich nicht erlauben, jetzt zu sagen, okay, heute lasse ich mal das Training weg, sondern ich weiß, was dazugehört. Und ja, ich glaube, da bin ich dann auch persönlich einfach so, wenn ich dann eben ein gewisses Ziel habe, dann ziehe ich das, also dann ziehe ich den Weg bis dahin auf jeden Fall auch durch, egal was kommt halt, ne?
Also bist, wenn ich das so raushöre, du bist fokussiert und letzten Endes, du hast Bock da drauf, genau, und, genau. Und das hält dich so richtig letzten Endes beim Brennen. Ja. Genau. Hey, cool, schön. Dann machen wir erstmal eine Pause. Hast du einen Musikwunsch?
Mein Lieblingsartist ist Drake. Vielleicht kann man da von ihm ein bisschen was spielen. Ja.
Da wird Radio Hanau definitiv was finden, dann spielen wir das und sind gleich wieder zurück.
Ihre Liegenschaften und Objekte sehen sich Vandalismus ausgesetzt. Ihre Baustellen wurden wiederholt verwüstet und leergeräumt. Eine Ihrer Führungskräfte kam nicht rechtzeitig und sicher am vereinbarten Ort an. Vertrauen Sie nicht irgendwem, vertrauen Sie uns, der Pacecon Unternehmensgruppe. Sicher, sauber, solide. Die Pacecon Unternehmensgruppe steht für professionellen Objektschutz, Fahr- und Facility Service. Jetzt handeln. Telefon 06183 80 76 968 oder per E-Mail an info@pacecon.de.
Radio Hanau, dein Sound, deine Stadt.
Willkommen zurück auf der Matte 1 mit unserem lieben Gast, der noch nicht weggerannt ist. Ja? Joshua, schön, dass du geblieben bist. Ja? Ja, auf jeden Wir wären auf keinen Fall hinter dir hergekommen. Weder ich noch der Jens.
Ah, und der schätzt mich nicht. Ja? Was meinst du, was für ein Startup?
Ja? Du könntest vielleicht die Tür blockieren. Ja, das war's.
Ja, das kriege ich.
Ja, also Privatleben und Leistungssport. Du hast gesagt, du hast eine junge Familie. Wie können wir uns das vorstellen? Lässt sich das überhaupt vereinbaren?
Ich glaube, viele generell waren erstmal im Vorfeld, ich sag mal, ein bisschen kritisch dem gegenüber und haben sich so ein bisschen auch die Frage gestellt, oh ja, kann das jetzt überhaupt funktionieren? Jetzt neu, also kleine Tochter, wenig schlafen. Das ist natürlich immer so der Hauptpunkt, so, den viele halt dann immer so im Auge haben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also erstens jetzt das letzte Jahr hat mir gezeigt, okay, es klappt auf jeden Fall, weil einem, glaube ich, auch wirklich einfach Familie auf der anderen Seite so viel irgendwie zurückgeben kann. Also egal, wie schrecklich vielleicht mal auch eine Nacht gewesen ist in der Vergangenheit, am Ende des Tages ist es dein Kind, ist deine Tochter, deine Frau und einfach ja diese ganzen Momente so miteinander zu teilen, ist einfach ein super, super schönes Gefühl. Und ja, ich glaube, da kann man dann auch einfach mal vielleicht dann, wenn eben mal eine Nacht jetzt nicht so super gewesen ist, auch mal irgendwie drüber wegschauen und dann geht's halt eben trotzdem. Und wie gesagt, jetzt erstmal glaube ich jetzt nicht, dass ich dadurch irgendwie leistungsmäßig irgendwas einbüßen haben müssen. Im Gegenteil, sondern ich habe mich jetzt in diesem Jahr oder im letzten Jahr 2023 gut gesteigert. Und ja, ich bin einfach super happy mit der Situation, so wie sie jetzt gerade ist. Es ist nicht selbstverständlich, dass man, glaube ich, ja, dieses Familienleben und sein, in dem Fall jetzt ja mein Job ja auch so ein bisschen so gut miteinander vereinbaren kann. Ich meine, jetzt in meinem Fall ist natürlich cool. Ich bin 3 bis 4 Stunden, sag ich mal, am Tag im Training und, ich sag mal, 3 bis 4 Stunden am Tag sozusagen arbeiten, aber ich kann den Rest des Tages einfach zu Hause mit meiner Familie dann verbringen. Ist jetzt natürlich was anderes, wenn ich jetzt vielleicht einen normalen Bürojob hätte und jetzt von 8 bis 18 Uhr vielleicht im Büro sitzen würde. Mhm. Von da ist es, glaube ich, einfach auch eine Situation, wo ich sehr, sehr dankbar für bin. Wir haben dann natürlich auch Trainingslager, wo ich dann auch vielleicht dann mal für längere Zeit räume, damit man eben nicht zu Hause sein kann. Das wird jetzt halt in 2 Wochen so sein, dass ich dann wirklich mal 3 Wochen unterwegs bin und halt eben meine Family nicht mit dabei sein kann. Aber wir haben es auch in der Vergangenheit jetzt zum Beispiel im Dezember schon mal geschafft, dass meine Family dann auch mal für 2 Wochen mit dabei war. Und das ist jetzt auch so ein bisschen geplant für die nächsten Trainingslager, die dann noch nach dem Januar-Trainingslager anstehen. Mhm. Ja, und so meine Frau sagt jetzt immer so ein bisschen, ja, Trainingslager ist ja ein bisschen wie Urlaub. So hat es sich so ganz, ganz leicht auch sogar angefühlt im letzten Trainingslager. Aber im Endeffekt ist es trotzdem einfach, es ist harte Arbeit. Wenn ich dann aber natürlich meine Familie noch mit dabei haben kann, dann macht es einfach natürlich die ganze Situation nochmal ein bisschen angenehmer halt, ne? Weil ich eben halt Job und Familie miteinander vereinbaren kann. Und wie gesagt, bis jetzt läuft es richtig gut. Ich bin sehr, sehr froh darum, um die Situation, und so kann es gern weitergehen, ja.
Und du hast gesagt, du hast Ziele, Europameisterschaft, Olympia. Jetzt ja die große Frage, dabei sein ist alles oder hast du wirklich Ziele und dann Treppchen?
Ja, also konkret, sage ich mal, für die Europameisterschaft zum Beispiel, ich bin jetzt 2022 Fünfter geworden, es hat eine Hundertstel zur Medaille gefehlt. Dementsprechend will ich dieses Jahr natürlich dann auch mit einer Medaille gerne nach Hause kommen von der Europameisterschaft. Das ist auf jeden Fall mein erstes Ziel, die Europameisterschaft dann so Mitte, Ende Juni. Da, wie gesagt, gerne auf jeden Fall mit einer Medaille nach Hause zu kommen. Auf Weltebene, dann bei Olympischen Spielen, sieht das Ganze dann natürlich nochmal ein bisschen anders aus. Da ist die Konkurrenz natürlich nochmal ein bisschen stärker. Ich würde gerne meinen Finalplatz, wie jetzt bei der WM, auf jeden Fall gerne nochmal bestätigen. Also möchte auch dieses Jahr bei den Olympischen Spielen mit dem Finale sein. Und dann natürlich aber auch dementsprechend noch ein bisschen weiter vorne landen. Also jetzt nicht nur mit dabei sein, so wie du es gesagt hast, sondern halt da auch dann. Ich weiß, dass die Medaillenplätze vorne, die werden schon gut Betrieb machen, sag ich mal, die drei, die sich da dieses Jahr die Medaillen holen werden. Im Endeffekt, im Finale ist alles möglich, so wenn man dabei ist, dann kannst du auch Glück haben und vielleicht dann doch auch eben eine Medaille mit nach Hause bringen. Für mich persönlich ist aber da wirklich einfach das Ziel, ich möchte ins Olympiafinale kommen, ich möchte da im bestmöglichen Fall mein bestes Rennen abliefern für dieses Jahr. Vielleicht einen deutschen Rekord angreifen. Mal schauen. Ich will da einfach wirklich, da soll mein Peak für dieses Jahr eben liegen. Und da setzen wir jetzt auf jeden Fall alles dran, dass wir halt da auch wirklich das Bestmögliche aus den Olympischen Spielen rausziehen können.
Ja, das wird ja auch euer absoluter Höhepunkt sein, logischerweise. Genau. Ja, ist ja klar.
Alle 4 Jahre.
Ja, eben. Ja.
Da kann man mal einen Höhepunkt setzen.
Genau.
So. Von daher. Ja, jetzt hast du gesagt, ihr fliegt ins Trainingslager und junge Familie, ich sag mal, du bist ja auch noch ein junger Sportler, so ist es ja nicht. Wie finanziert sich denn so ein Leistungssport überhaupt?
Ich sag mal, mein Türöffner ganz am Anfang war auf jeden Fall die Bundeswehr. Ich bin jetzt seit Ende 2017 bei der Sportfördergruppe in Mainz, also bin Sportsoldat. Und darüber habe ich dann beispielsweise ganz, ganz am Anfang einen großen Teil meinen Sport finanzieren können, weil ich habe damals auch schon ein bisschen Geld verdient, aber da habe ich dann vielleicht irgendwie, lass es vielleicht 500 Euro gewesen sein, die ich mit dem Sport dann konkret verdienen konnte. Aber damit kannst du nicht nach Frankfurt ziehen, eine Wohnung unterhalten. Du musst ja auch noch irgendwie was essen und ja, keine Ahnung, willst vielleicht auch nochmal irgendwie was anderes unternehmen. Deswegen, ab dem Zeitpunkt, wo ich bei der Bundeswehr gewesen bin, dann seit 2017, das war so ein bisschen für mich der Türöffner, weil ich ab da einfach, ich hatte ein geregeltes Einkommen, hab von da an das ganz normale Sold verdient, wie jeder andere Soldat eben auch auf meinem Rang. Und zudem, man fängt an als freiwillig Wehrdienstleistender. Habe dadurch auch noch dieses Wohnungsgeld bekommen. Also das heißt, die Bundeswehr hat sogar die Kosten für meine Wohnung damals übernommen. Und von daher war, sage ich mal, schon mal so mein Grundstock abgearbeitet. Und das ganze Geld, was ich dann noch darüber hinaus verdienen konnte, das konnte ich dann wirklich dafür verwenden, um, wie gesagt, einkaufen zu gehen, Trainingslager zu finanzieren, Sportausrüstung zu besorgen etc. Von daher war das auf jeden Fall, sage ich mal, so der wichtigste Punkt, mit dem ich wirklich den Sport so professionalisieren konnte. Das als erstes. Dann habe ich jetzt seitdem oder parallel dazu natürlich auch meinen Verein, die Eintracht Frankfurt, für die gehe ich an den Start. Da gibt es auch nochmal ein Fördergeld zu. Und jetzt über den Laufe der Zeit sind dann natürlich noch ein paar weitere Sponsoren mit dazugekommen. Für jeden da draußen, der es gerne hört. Also gerade bei uns in diesen Einzelsportarten, ich sag mal, jeder Cent ist wirklich wichtig. Mittlerweile, glaube ich, kann ich für mich persönlich sagen, ich bin in einer wirklich sehr komfortablen Situation. Also ich muss mir jetzt keine Gedanken darum machen, jetzt wie jetzt die nächsten 1-2 Jahre aussehen und ob ich das jetzt wirklich noch für 2 Jahre weitermachen kann beispielsweise. Von daher, so gut ist es schon abgesichert. Aber es ist natürlich jetzt anders wie, keine Ahnung, im Profifußball, im Profibasketball oder Profiboxen, wo du halt wirklich richtig dicke Verträge hast, wo du vielleicht auch weißt, okay, du kannst jetzt deinen Sport für 10, 15 Jahre lang machen und musst danach vielleicht nie wieder arbeiten oder kannst das Geld, was du halt bis dahin halt eben verdient hast, anderweitig vielleicht irgendwie einsetzen. Das ist aber halt in der Leichtathletik eben nicht so und für den jetzigen Zeitpunkt ist es mehr als genug so. Ich bin da sehr, sehr happy drum. Aber natürlich ohne Sponsoren, ohne Förderer etc. würde das auf jeden Fall halt nicht gehen.
Okay. Und, und vergesst nicht die Sportstiftung Hessen.
Genau, das auf jeden Fall auch. Genau.
Also auch eine Institution, gerade was wir hier in Hessen geschaffen haben, damals noch auf Initiative von Volker Bouffier, eine Einrichtung, die top ist, um Sportler zu unterstützen.
Und gerade halt eben für Sportler, die, sag ich mal, auch relativ jung noch sind, wo halt eben ja, selbst dann 200 Euro im Monat dann einfach schon eine Riesenhilfe sein können. Beispielsweise die Sportstiftung Hessen war da auch seit Anfang an mit dabei. Es ist einfach eine Riesenunterstützung, wo man einfach dann so eine gewisse Sicherheit auch hat und weiß, okay, ich kann den Sport jetzt auch wirklich machen, ohne dass ich mir irgendwie Gedanken machen muss, ja, ey, wie soll ich mir jetzt überhaupt die nächsten 2-3 Monate finanzieren oder mir mal wirklich jetzt irgendwie ein paar neue Laufschuhe oder sowas halt dann besorgen. Ne?
Ja. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das einfach mal zu hören, ja, wie du es gerade gesagt hast, wobei wir die Profibox herausnehmen können.
Ja, okay, ich meine, also die teilen natürlich auch dann nur in der ganz, ganz oberen.
Ja, ich sage jetzt mal, mir gönnen es dir alle, wenn du jetzt mit der Goldmedaille nach Hause kommst aus Paris. Ja, wie du gerade gesagt hast, im Finale kann alles passieren, dafür trainierst du auch. Dann sieht die Welt natürlich erstmal anders aus. Ne? Ja. Aber da hinzukommen, wie du es ja gerade beschrieben hast, ne? Also und vor allem auch leider Gottes all die anderen, die es halt nicht packen. Ne? So. Das ist ein ganz schweres Business, deswegen auch für die Boxer, ja? Also genauso wie alle anderen da in den Sportarten. Außer halt der bezahlte Sport, der Mannschaftssport, ist es einfach wichtig, dass es solche Institutionen, so Möglichkeiten bei der Bundeswehr gibt und natürlich auch sowas wie eine Sportstiftung auf Landesebene wie hier in Hessen, ja, um diesen Sportler, wie du es gerade gesagt hast, diesen Halt auch zu geben, ne, diesen Rückhalt. Ja.
Definitiv. Ja. Und wie gesagt, also wenn ich jetzt diese ganzen Förderer auf meinem Weg bis hierhin jetzt nicht gehabt hätte, ich hätte 2017 niemals hier hinkommen können, nach Frankfurt umziehen und sagen können, also ich, wie gesagt, auch damals für meine Eltern, für die war das halt einfach ein Riesenschritt, dass ich gesagt habe, okay, ich ziehe jetzt zu Hause aus und finanziere mir jetzt da meine Wohnung selbst und sowas, weil ich jetzt auch kein Elternhaus hatte, die jetzt irgendwie reich waren. Aber wie gesagt, das hat mir überhaupt erstmal die Möglichkeit gegeben, jetzt heute hier zu sitzen und diesen Weg überhaupt bis hierhin gemacht zu haben.
Ja. Ich sag mal, Reichweite ist ja auch so ein Thema, wo ihr durch private Werbepartner auch nochmal was reinbekommt. Wie sieht es da bei dir aus? Wo findet man dich? Wie kann man deinen Weg verfolgen?
Genau. Ja, also überwiegend, ich sag mal, das ist so der einzige Social Media Account, den ich jetzt wirklich aktiv betreibe, ist Instagram. Da ist mein Name, glaube ich, Josh_Abuaku. Und also da nehme ich natürlich gerne Leute mit, die einfach eben sich vielleicht natürlich dann Olympische Spiele angucken und sehen, okay, du läufst da 400 Meter Hürden. Aber auch dieser ganze Weg eben halt bis dorthin. Also wie sieht vielleicht mal ein Training aus? Wie sehen gewisse Trainingsorte vielleicht auch aus? Wie sind wir im Trainingslager? Das sind ja auch alles Sachen, so die das viele Leichtathleten, die kennen das natürlich halt, ja. Oder Leute, die ja natürlich Leichtathletik sehr, sehr viel mitverfolgen, die bekommen das mit. Aber ansonsten, ich sag mal, für normale Leute, glaube ich, die sind jetzt nicht alle so in dieser ganzen Szene drin und wissen, wie halt eben dieser Weg dorthin aussieht. Und da versuche ich einfach, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass mein Instagram-Profil super professionell ist, aber...
Du gibst dein Bestes.
Genau, ich gebe mein
Bestes. Es ist authentisch, sagen wir es so.
Genau, ich versuche, möglichst authentisch zu bleiben und die Leute da einfach auf dem Weg so ein bisschen mitzunehmen.
Ja. Ja. Es gibt ja, ich sag mal, gerade in Deutschland wenige, die im Social-Media-Bereich da schon sehr professionell aufgestellt sind. Ne? Also gehört natürlich heutzutage mit dazu, aber man kann dir folgen, es ist authentisch und du gibst einen kleinen Einblick aus deinem Leichtathletik-Leben. Ja. Sehr schön. Ja, du hast vorhin gesagt, Leichtathletik im Trainingslager ist kein Urlaub. Mhm. So, aber wenn du Urlaub machst, wo geht's dann hin?
Wir waren jetzt im Jahr 2023 nach der Saison, haben wir viele kleine Trips gemacht. Angefangen mit mit Griechenland. Da sind wir nach Kreta geflogen. Das ist ein Ort, Palaiora nennt er sich. Da waren meine Frau und ich schon, bevor wir jetzt unsere Tochter hatten, einmal zusammen. Und da ist einfach super, einfach alles noch relativ, also nicht ganz so touristisch, sage ich mal. Also natürlich halt für Touristen auch mit angelegt, aber du hast halt nicht diese riesen Hotelblock, sage ich mal. Das heißt, du kannst da super cool essen gehen, wie gesagt, Strandurlaub eben auch machen. Das haben wir jetzt, genau, diesen Sommer jetzt zum ersten Mal mit unserer Tochter dann auch zusammen gemacht. Das war richtig, richtig cool. Einfach mal ein bisschen das gute Wetter genossen, gut essen gegangen und solche Sachen eben. Und auch einfach für uns war es einfach schön, auch irgendwie unserer Tochter das erste Mal irgendwie, ja, Strand zu zeigen, das erste Mal Meer zu sein und sowas eben. Dann sind wir zurückgekommen, dann waren wir ein paar Tage nochmal zu Hause und waren dann noch in Österreich. Da waren wir in so einem Bio-Hotel, da waren wir auch schon mal zusammen, also meine Frau und ich vorher. Und jetzt eben halt das erste Mal als Familie, das war einfach so ein bisschen Wandern, Aktivurlaub und sich auch einfach nochmal so ein bisschen so gut gehen lassen. Und dann hatten wir noch ein paar Tage, sage ich mal, Zeit, wo, ja, weil das Trainingsstart war dann, glaube ich, irgendwie erst Anfang Oktober. Wir waren dann Ende September zurück und dann haben wir dann gesagt, okay, wir fliegen jetzt nochmal spontan nach Venedig. Das haben wir dann auch nochmal mitgenommen, haben da so einen kleinen Städtetrip gemacht, was auch mega cool gewesen ist. Und wir haben halt im Jahr einfach nur dieses kleine Zeitfenster von, ich sag mal, so 4, 5, 6 Wochen, wo du halt wirklich auch mal aktiv wirklich einen Urlaub machen kannst und halt eben nicht mit dem Sport unterwegs bist oder eben nicht zu Hause sein musst, weil du halt eben ganz normal zum Training gehen musst. Und von daher haben wir jetzt dann wirklich diese 5 Wochen, waren es jetzt, glaube ich, dieses Jahr, im Jahr 2023, ja, ich glaube, gut genutzt und waren viel, genau, an verschiedenen Stationen, ja.
Und wie sieht so ein perfekter Start in den Tag aus? Hat sich wahrscheinlich mittlerweile auch ein bisschen geändert.
Ja, genau. Also mittlerweile, wenn ich vor meiner Tochter wach werde, ist das schon sehr, sehr gut. weil, wie gesagt, ich stehe jetzt in der Regel so um 7 Uhr auf und dann ist es wirklich einfach, ja, entspannt. Wenn du halt natürlich wach gemacht wirst, dann ist immer so erstmal so, ah, okay, sich erstmal ein bisschen aufraffen. Mache ich dann natürlich trotzdem auch gerne, aber ist dann natürlich schon nochmal was anderes. Ja, und dann, wie gesagt, einfach diese Zeit wirklich aktiv nutzen. Wie gesagt, schon mal Sachen wie Frühstück vorbereiten, schon mal vielleicht das Mittagessen auch preppen für den Tag. Ja, und einfach wirklich so erstmal langsam in den Tag zu starten, bevor dann bei mir jetzt in meinem Falle dann halt so um 10 Uhr das Training beginnt.
Ja, ja, das hört sich doch gut an. Ja? Hättest du noch einen Musikwunsch für uns? Für die nächste Unterbrechung.
Ein weiterer sehr, sehr guter Artist in meinen Augen ist Kendrick Lamar. Also gerne was von Kendrick. Ja.
Spielen wir ab, gar kein Problem. Bis gleich.
Strafzinsen, Kontoführungsgebühren, abrauschende Märkte und jetzt noch eine stark steigende Inflation? Sie suchen nach einer Alternative, um ihre Werte zu sichern? Edelmetalle, echte Werte, echte Sicherheiten. Gold, seit Jahrtausenden Zahlungsmittel und ein echter Wert. ProWert GmbH, echte Werte, echte Sicherheiten.
Nähere Informationen über die ProWert GmbH finden Sie im Internet unter www.prowert-gmbh.de.
Radio Hanau, dein Sound, deine Stadt.
Zurück auf Matte 1, heute mit Joshua Abuaku, 400 Meter Hürdenspezialist und Leistungssportler. Ja, Joshua, bei all dem, was du jetzt ja schon so erzählt hast und erlebt hast, wenn du so zurückblickst, worauf bist du bisher so am meisten stolz?
Am meisten wirklich einfach, ich glaube einfach über meinen gesamten Werdegang. Also wenn man mich vor 10 Jahren gefragt hätte, wo siehst du dich in 10 Jahren, dann wäre wirklich, glaube ich, damals schon meine Wunschvorstellung gewesen, ja, am liebsten eine Frau zu haben, ein Kind zu haben und einfach irgendwie einen guten Job zu haben. Und jetzt in dem Falle ist einfach, ja, alles eingetreten, was ich mir irgendwie vielleicht vor 10 Jahren, glaube ich, gewünscht hätte. Also ich habe eine Frau, ich habe eine Tochter und mein Job ist jetzt einfach, sage ich mal, mein größtes Hobby auch gleichzeitig. Und da bin ich einfach, ja, einfach unendlich dankbar für. Und auch einfach gewissermaßen stolz, dass ich, glaube ich, auch ja, so lange irgendwie auch dran geblieben bin, weil es war auch nicht immer einfach und es sah auch nicht immer so danach aus, dass ich mal vielleicht dann auch so weit kommen würde. Aber das ist jetzt wirklich einfach so über die Zeit so ein Prozess und so ein Weg, wo ich sagen würde, okay, ey, das irgendwie ist alles dann doch so aufgegangen, wie ich es mir vielleicht dann doch mal gerne gewünscht hätte. Ja, und da will ich einfach so sagen, so generell, da bin ich einfach persönlich stolz drauf,
ja. Ja, klingt auf jeden Fall sehr ausgeglichen, sehr zufrieden. Würdest du sagen, du ziehst da auch persönlich jetzt aus dieser Gesamtsituation, dass du ja sagst, Familie ist so mit dabei, ne? Auch manchmal im Trainingslager und ihr lebt das alles so zusammen, da deine Kraft auch so ein bisschen raus?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja so mein Anker, sage ich mal, meine Familie natürlich auch. Und das ist einfach, ja, einfach cool, sag ich mal, diese Momente und diese ganze Zeit dann natürlich dann auch so gut es geht, eben halt mit meiner Family dann beispielsweise auch zu teilen. Und wie gesagt, dazu kommt dann irgendwie noch mein Job, der jetzt aber auch einfach, wie gesagt, wirklich mein Hobby ist. Also ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, okay, oh, jetzt heute geht's wieder zum Training, sondern ich freue mich darauf. Ich freue mich natürlich in dem Sinn auch darauf, weil ich jetzt auch dementsprechend gewisse Ziele jetzt auch mir vor Augen gesetzt habe. Und da will ich jetzt wirklich dran arbeiten. Und das einfach alles so unter einen Hut zu bekommen, das ist jetzt einfach gerade, glaube ich, eine sehr, sehr komfortable Situation. Und da bin ich sehr happy drum.
Ja. Ja, ja. Wenn wir jetzt mal keinen Sport haben, keine Familie, kannst du uns noch irgendwas verraten? Gibt es noch irgendeinen Ausgleich, den du dir so suchst, den wir jetzt vielleicht auch nicht erwarten, keine Ahnung, aber irgendetwas, um dich nochmal so richtig zu relaxen oder rauszuholen aus deinem Alltag? Gibt es da was?
Also ich bin schon jemand, der viel, glaube ich, ich mag sehr gerne Musik, Podcasts, ich bin ein großer Basketball-Fan auch. Okay. Also generell, glaube ich, bin ich sehr sportbegeistert. Ich gucke mir eigentlich auch in der Regel jeden Sport sehr, sehr gerne an. Jetzt gerade zum Beispiel Vierschanzentournee, das ist auch irgendwie sowas so, das ist halt eigentlich so weit weg von mir, aber es ist trotzdem irgendwie, weil ich das irgendwie fühlen kann, die Sportler, die da in den Start gehen, die geben halt auch jeden Tag ihr Bestes und da versucht auch jeder irgendwie halt der Beste zu sein. Ja, und ich glaube, das sind einfach so diese Zeit, die ich dann mal für mich alleine habe, das dann sehr gerne für sowas halt eben nutze. Aber auch vielleicht so ein bisschen Motivation zum Beispiel auch daraus ziehe, weil viele Musiktexte zum Beispiel, da sind auch viele Quotes, viele Aussagen darüber, die ich persönlich fühle, die ich persönlich teile. Da kann man Kraft daraus ziehen. Wie gesagt, jetzt wenn ich mir ein anderes Sportevent anschaue und ich sehe, dass Sportlerin oder Sportler XY und erreicht irgendwie was Großes, das motiviert mich persönlich auch. Und ich glaube, man kann irgendwie aus allem Motivation ziehen und das dann eben halt auch dann für sich persönlich irgendwie auch wieder weiter nutzen. Ja,
ja, klingt auch total spannend, dass du nebenher noch so viel, ich sage jetzt mal, Sport dir da noch anschaust. Basketball, Skyliners-Fan in Frankfurt? Gehst du hin?
Ich muss dazu sagen, ich verfolge eher die NBA. Okay. Also deutschen Basketball bin ich leider gar nicht so sehr drin.
Was hast du zur Weltmeisterschaft gesagt?
Das ist natürlich sehr, sehr beeindruckend gewesen.
War ein Brett,
also,
oder?
Das war wirklich ein Brett und ich meine, gerade halt das Halbfinale gegen die USA, also das war schon ein sehr, sehr starkes Spiel und ja, auch dann generell einfach, was diese Mannschaft halt eben daraus dann gemacht hat. Und ich glaube, auch da hätte irgendwie der deutschen Nationalmannschaft im Basketball vor 5 Jahren jemand gesagt, ey, ihr werdet in 5 Jahren Weltmeister. Dann hätten das natürlich auch alle gerne, ich glaube, viele haben auf jeden Fall dran geglaubt, ja. Aber das war schon, glaube ich, einfach ein Step, weil man weiß, man hat halt eben große Nationen, die halt eben, ja, einfach viele Top-Basketballer auch dann vielleicht in den besten Ligen der Welt auch eben haben. Aber dieser Weg dahin und jetzt auch gerade jetzt in dem Falle, das ist einfach ein wirkliches Team. Und das, glaube ich, ist ja auch gerade so in der Nationalmannschaft auch nicht immer ganz einfach, weil du hast halt eben viele Spieler, die aus einzelnen Teams kommen und ansonsten vielleicht den Rest des Jahres halt gar nicht viel miteinander irgendwie zu tun haben, aber die so miteinander so zu verschweißen, dass sie wirklich alle sagen, okay, ey, wir wollen das Ding alle rocken und ja, also das war schon wirklich ein sehr, sehr cooles Turnier.
Ja, absolut, ja, war mega sehenswert und gigantisch.
Bin sehr gespannt auch, die Mannschaft dann bei den Olympischen Spielen zu sehen, also ja. Das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Ausgangsposition halt, ne?
Ja, jetzt guckt jeder.
Genau, jetzt guckt halt jeder.
Jetzt ist die Situation anders.
Bin ich so gespannt drauf, was die Mannschaft daraus macht.
Ne? Ja, das wird auch höchst spannend aus meiner Sicht auch. Bin ich völlig bei dir. Kommen wir zurück zu dir, ja? Gerade was jetzt auch Wettkämpfe betrifft. Gibt es irgendwelche Angewohnheiten, Rituale, verrückten Marotten,
schon.
Was man so macht. Ich habe jetzt irgendwie vom Sportler des Jahres, glaube ich, so richtige Erinnerung, hat irgendwie so seine Wettkampfunterhose oder sowas, ja, wenn ich das so richtig jetzt gerade im Kopf habe. Aber gibt es da irgendwas bei dir?
Da muss ich ehrlich sagen, so nicht so wirklich. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt irgendwas komplett Außergewöhnliches habe, sondern ich mag einfach so gewisse Routinen. Wenn ich jetzt weiß, ich laufe morgen, also bei uns in der Leichtathletik ist es auch so, wenn ich weiß, ich habe morgen mein Halbfinale, dann gibt es dann auch Zeiten von 18.34 Uhr. Das heißt, ich kann am Tag vorher schon meinen Tag planen, damit ich weiß, ich muss um 18.34 Uhr dann wirklich dann auf 100% sein. Und vielleicht ist das so eine kleine Sache, dass mein Trainer und ich uns dann hinsetzen, wir den Tag so ein bisschen dann so durchspielen. ich von ihm eigentlich immer dann auch einen gewissen Plan bekomme, wo dann drin steht, okay, wenn 18.34 Uhr der Start ist, dann mache ich um 18.30 Uhr geht's in den Call Room, also in diesen Raum, wo wir alle Athleten dann treffen. Dann passiert eine Stunde vorher das Warm-up, dann passiert 30 Minuten vorher das, dann gibt's da das letzte Essen. Also vielleicht ist das nochmal sowas, ja, was vielleicht ein bisschen außergewöhnlich ist, dass ich das wirklich dann sehr, sehr präzise gerne weiß dann im Vorfeld, um dann halt wirklich dann um 18.34 Uhr topfit zu sein, ja.
Okay, also einfach alles vorher schon mal so durchgespielt.
Genau.
Routine reingebracht. Genau. Ja, okay. Ja. Ja, schön. Und Frankfurt jetzt schon ein paar Jahre dort, ich sage jetzt mal sesshaft geworden. Was gefällt dir an Frankfurt?
Was mich früher schon immer sehr beeindruckt hat, war einfach die Skyline. Also ich glaube, ich war das erste Mal so richtig in Frankfurt 2017, so Anfang des Jahres, also im Januar. Da hatten wir auch hier einen Wettkampf in Frankfurt und da habe ich halt einfach das erste Mal, ich glaube abends dann, diese ganzen Wolkenkratzer und sowas gesehen. Und aus Oberhausen kennt man das halt nicht. Also in Oberhausen, Stadtmitte, sieht halt ein bisschen anders aus. Ich war mit meiner Mutter zum Beispiel schon mal früher in New York und das ist ja auch, ich meine, New York ist natürlich nochmal ein bisschen größer.
Das ist nochmal eine andere Hausnummer.
Aber es ist einfach, ich finde das einfach super beeindruckend und irgendwie, ich mag das in Frankfurt, dass du halt einerseits so viele so traditionelle Sachen hast, wie wenn du jetzt essen gehst und du hast da deinen Apfelwein und so Sachen, die halt irgendwie, ja, so ganz traditionell sind, aber das irgendwie gepaart ist mit diesem alles top modern, du hast riesige Gebäude. Ja, und ich glaube einfach so diese Mischung macht es irgendwie in Frankfurt. Frankfurts Multikulti, das ist auch eine Sache, die ich sehr, sehr cool finde. Und wie gesagt, jetzt wir haben jetzt hier alles, was wir halt eben brauchen. Perfekte Rahmenbedingungen. Für uns jetzt auch sehr praktisch, dass der Flughafen, der ist 15 Minuten von uns, das ist auch so eine Sache, das ist einfach
top zentral.
Ja, genau, zentral und alles passt irgendwie. Von daher ist Frankfurt einfach so, ja, mein neues aktuelles Zuhause.
Apropos letztes Jahr, Sportlerehrung, Stadt Frankfurt. Wie war der Moment?
Ja, auch das, also war eine riesen Überraschung. Also muss auch ehrlich gesagt dazu sagen, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich mich da in der Wahl durchsetze zum Sportler des Jahres. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Aber es zeigt mir auch einfach so diese gewisse Wertschätzung vielleicht auch von der Stadt.
Und den Wähler, Wählerinnen und Wähler.
Genau, ne?
Also,
ja, genau.
Das hat nicht vergessen. Genau. Also man sieht, das ist gut angekommen und beachtet worden. Ja.
Und was, glaube ich, auch einfach wichtig ist, ich glaube, das bringt auch einfach die Sportart Leichtathletik und jetzt halt gerade in dem Fall die Disziplin 400 Meter Hürden nochmal so, ja, nochmal ein bisschen mehr auf die Landkarte. Und ich glaube einfach, gerade im letzten Sommer sind viele Leute nochmal ein bisschen mehr in die Leichtathletik eingestiegen und ja, schauen sich sowas dann halt eben auch gerne an, so ein großes Event. Und das ist für mich einfach irgendwie, ja, die beste Werbung, die man dann natürlich auch irgendwie machen kann. Und zu sehen, dass das auch andere Leute irgendwie, ja, feiern, sage ich mal, in dem Sinne, was ich da jetzt aktuell zum Beispiel mache in der Disziplin, das ist natürlich schon eine coole Sache, ja.
Hast du so für uns eine Story, wo du sagen willst, das war eine besondere Begegnung, da blicke ich gern zurück, muss ich drüber schmunzeln, keine Ahnung, jemand, der auf die Bahn gerannt ist oder irgendwas, was im Trainingslager passiert ist, so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern? Oder die Eltern, die vor Jubel am
Stadion rannten? Eine Sache, doch eine Sache.
Das sind immer die besten Sachen. Raus mit.
Das wäre nicht super spektakulär, aber mein Papa zum Beispiel, der ist, mein Papa kommt aus Ghana und der war 2000, also meine Eltern leben zusammen und wir waren, ich glaube das war 2017 bei den deutschen Meisterschaften U23. Meine Eltern waren beide mit dabei und damals habe ich mich ganz knapp dann irgendwie gegen meinen Kontrahenten durchgesetzt. Und da gibt es ein Video von, wo man halt eben diese Zielgerade sieht. Und mein Papa war eigentlich damals schon eigentlich gar nicht so der Allerbeste zu Fuß, aber man sieht dann wirklich diese letzten 30 Meter, wie er dann wirklich irgendwie mitfiebert und schreit und dann hört man dann über diese Außenmikrofone dann im Video dann auch noch meinem Vater dann irgendwie schreien, ah, Josh, lauf, lauf, lauf. Und da habe ich dann wirklich in dem Tag da gewonnen und das ist irgendwie für mich jetzt gerade so eine Situation, die mir jetzt gerade so spontan eingefallen ist. Also auch meine Eltern, die supporten mich da echt mega irgendwie in dem Ganzen und meine Mutter zum Beispiel, die ist irgendwie bei jedem Wettkampf mit dabei. Also wie gesagt, ich glaube so meine Eltern sind da auch mit meine größten Fans und ich glaube, die hätten das auch nicht gedacht, dass ich vielleicht mal irgendwie so weit es irgendwie schaffen würde. Aber auf der anderen Seite haben die mir auch nie irgendwie Druck gemacht. Also für meine Eltern war es jetzt eigentlich nie wichtig darum, dass ich jetzt irgendwo einen Wettkampf gewinne, sondern ja, die fanden das trotzdem auch cool und ja, ich glaube, das ist einfach so eine ganz witzige Situation, ja.
Das ist aber auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den du jetzt ansprichst, weil mit Druck wird da nichts draus.
Ja,
ne? Also das habe ich schon das habe ich schon bei ganz, ganz vielen auch miterlebt und gesehen. Also bei Druck ist irgendwann die Luft raus, ne? Weil das kehrt sich um und dann war es das mit dem Sport. Ne?
Ja, bei mir zum Beispiel auch, meine Eltern haben mich eher immer, sag ich mal, vielleicht noch ein bisschen gebremst auf meinem, bei meinen Zielen. Und für mich war immer klar, okay, ey, ich will das machen, ich will hier gewinnen, ich will da gewinnen.
Das ist umgekehrte Psychologie. Ja? Wenn die Eltern jemanden bremsen, dann will man es umso mehr.
Ja, aber ich glaube, das ist dieses Begleiten, weil du hast ja schon gesagt, sie sind deine größten Fans, ja. So Fans und fertig, aber die haben da nie Druck aufgebaut, sondern haben dich einfach positiv begleitet. Und das ist das Geheimnis, ja, also, was Eltern schon irgendwie richtig oder falsch machen können.
Ja. Und das ist auf jeden Fall auch eine Sache, die ich jetzt, glaube ich, für mich da auch irgendwie mitnehmen möchte, persönlich. So die Kids werden dann schon ihren Weg finden. Und wie gesagt, meine Eltern haben mich nie in diese Richtung irgendwie gedrängt, aber ich wollte das einfach so sehr. Aber ich fand's einfach super cool, dass meine Eltern mir da jetzt einfach nie so diesen Stress gemacht haben, sondern für mich war das einfach mein größtes Hobby. Ich wollte Wettkämpfe natürlich gerne gewinnen. Aber für meine Eltern waren mir jetzt nie böse, wenn jetzt mal halt eben Wettkampf nicht gut gelaufen ist. Ne?
Ja, kommen wir zu unserer Schlagwortrunde. Drei Begriffe, du suchst dir einfach aus dem Bauch einen aus. Frankfurt, Hamburg oder Berlin?
Frankfurt.
Tee, Kaffee oder Kakao?
Tee. Ich habe jetzt gerade eine Situation, gestern habe ich das erste Mal seit langer Zeit wieder schwarzen Kaffee mit Hafermilch getrunken. War irgendwie ganz gut. Ich trinke eher mehr Kaffee, würde ich sagen, oder Cappuccino. Aber jetzt gerade irgendwie ist der Tee mir irgendwie ja, so im Gedächtnis geblieben.
Museum, Theater oder der Kinobesuch?
Kino.
Aha, was sind deine Lieblingsfilme?
Ein Film, der mir sehr im Kopf bleibt, ist Inception mit Leonardo DiCaprio. Das ist so einer. Ansonsten dieses Jahr, also 2023, war ich glaube ich nur bei Oppenheimer und Barbie im Kino. Da würde ich sagen, war eher Oppenheimer meins.
Kannst du sagen, Barbie?
Ja, jetzt kannst du ruhig zugeben. Ja. Du wolltest das Kino bei Barbie.
War auch interessant.
Also ein begeisterter Kinobegänger, das freut natürlich Kinopolis, unseren Partner. Kann man ruhig mal vorbeischauen. Die Blockbuster 2024 stehen vor der Tür. Popcorn oder Nachos eher? Ganz elementare Frage.
Boah, jetzt ist er...
Popcorn.
Okay.
Popcorn, ja. Zu Hause eher Nachos.
Okay, aber wir hatten ja hier jetzt auch letztens die Katharina bei uns. Bist du dann auch so verrückt, salzig und süß zu mischen, oder?
Nee, also einfach süß. Gar keine
Volleyball, Handball oder Basketball?
Basketball.
Hast ja schon einiges probiert, hast du gesagt. Ne? Wobei, Volleyball würde auch klappen mit deiner Größe wahrscheinlich.
Ja, ist auch, ich habe mal an der Uni haben wir mal Volleyball als Kurs gehabt und war ganz cool, weil ich habe in der Sporthochschule in Köln studiert und alle konnten auch wirklich ganz gut spielen. Und wenn eben so ein ganzes Team dann auch ganz gut zockt, das macht schon eine Menge Spaß auch. Ja
absolut. Volleyball ist auch Top-Sportart, ja.
Auf jeden Fall.
Pizza, Sushi oder Frankfurter Würstchen?
Pizza.
Pizza?
Ja.
Sehr gut. Was ist deine Lieblingspizza?
Ich mag es eigentlich sogar ganz klassisch, Margherita.
Ja, okay.
Ja.
Oh, das ist aber ganz klassisch.
Das ist wirklich ganz, ganz klassisch. Ich bin, ja, so irgendwie...
Keine Experimente.
Kombination, nee, das ist nicht so meins, nee.
So Hollandaise auf der Pizza und so.
Nee, muss nicht unbedingt sein.
Okay.
Ja, dann Joshua, vielen Dank, dass du bei uns auf Matte 1 warst.
Für die Einladung.
Wir wünschen dir auf jeden Fall für die EM und Olympia toi toi toi. Ne? Wir drücken alle die Daumen. Ich denke hier alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Und das wird schon. Ja, so ausgeglichen, so rangehen, dann wird das ein cooles Ding.
Vielleicht komme ich ja nächstes Jahr mit 2 Medaillen zurück.
Herzlich gerne, ja. Dann immer wieder. Und aber auch aus sonst, ja. Also wie gesagt, weil das ist alles so eng, brauchen wir auch nicht drüber reden, ne? In der Weltspitze. Ja, also von daher. So oder so, herzlich gerne.
Ja. Ich fordere Gold. Adventure. Ich bin da eher Vollgas.
Ja. Dann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis nächsten Samstag. Tschüss.
Dein Sound. Deine Stadt.